Ich habe letztens ein paar Leute gefragt, sag mal, was ist eigentlich euch hängen geblieben von den Predigten, die ich in letzter Zeit gehalten habe, von über Thema Gebet und Heiliger Geist und so weiter und so fort. Und dann habe ich fast ein bisschen die Motivation verloren zu predigen, weil man konnte sich an nichts erinnern. Da habe ich gedacht, vielleicht predige ich falsch, vielleicht muss ich irgendwelche Elemente einbauen, dass sie besser hängen bleiben. Aber so ist es halt oft bei uns. Ne? Wir hören zu und wir setzen das nicht um, was wir gehört haben. Und ich möchte heute nochmal über das Thema Gebet sprechen, das dritte Mal und heute auch dann sozusagen meine Predigtreihe abschließen. Mir ist nach 5 Jahren einfach oder generell in meinem Dienst immer wieder wichtig geworden, dass wenn wir mit dem Heiligen Geist nicht unterwegs sind, wenn wir mit Gott nicht unterwegs sind, wenn wir nicht abhängig sind vom Heiligen Geist, dann können wir einfach nichts bewirken, kann einfach nichts passieren. Besonders wenn wir die Dinge sehen wollen, die Gott tun möchte, dass Menschen zum Glauben kommen können, dass wir gestärkt werden, dass wir wachsen, dass wir Gott kennenlernen, da brauchen wir einfach den Heiligen Geist. Und es gibt eine Voraussetzung. Es gibt eine Voraussetzung, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist das Gebet, das ist das Reden mit Gott. Und wenn wir aus dieser Predigtreihe rausgehen, dass zwei Dinge in unserem Leben passieren. Nummer eins, dass wir ein größeres Verlangen, dass wir einen Hunger bekommen nach dem Wirken Gottes in unserem Leben, nach der Gemeinschaft mit Gott in unserem Leben. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem alltäglichen Leben, welches wir hier in Deutschland haben, vielleicht in Fülle, in Reichtum und satt und zufrieden sind, sondern dass wir geistig hungrig werden und bleiben und dass das unsere Motivation ist, Gott zu suchen. Und das Zweite, was ich mir wünsche für uns alle, dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir klar und deutlich Entscheidungen treffen. Ich möchte mich aktiv mit dem Gebet beschäftigen. Ich möchte aktiv die Gemeinschaft mit Gott suchen. Ich habe jemanden gefragt vor kurzem, hey, wie geht's dir eigentlich im Glauben? Wie geht's dir im Glauben? Und diese Frage möchte ich heute auch dir stellen. Sag mal, wie geht's dir eigentlich im Glauben? Nimm ernst. Geh mal kurz mal dich hinein. Wie geht's dir eigentlich im Glauben? Wo stehst du eigentlich gerade? Wann hast du das letzte Mal echten Kontakt mit Gott gehabt? Und dann habe ich ein folgendes Beispiel erzählt und das mir dann selbst auch mir die Augen geöffnet hat. Meine Frau und ich sind verheiratet. Ja? Und wir haben im Haus 2 Etagen. Erste Etage, 2. Etage und Keller auch noch. Und zu dem Zeitpunkt befand sich meine Frau unten in dem Erdgeschoss. Ich weiß ganz genau, und so geht es uns vielen. Uns geht es ganz vielen so. Wir wissen ganz genau, Gott ist da. Ich wusste auch, dass meine Frau, sie ist im Haus. Ich wusste das. Sie ist da. Aber ich habe trotzdem mit ihr keine direkte Gemeinschaft gehabt. Denn ich war ein Stockwerk über ihr. Das heißt, um mit ihr Gemeinschaft zu haben, muss ich mich aufrichten, muss ich die Treppe runtergehen, muss ich ihre Gegenwart aufsuchen und ich muss anfangen, mit ihr zu reden. Wenn ich mich nicht bewege, wenn ich nicht aktiv werde, werde ich auch mit ihr keine Gemeinschaft haben. Ich weiß, sie ist da und so ist es auch bei uns mit Gott. Wir wissen, Gott ist da. Aber machen wir die aktiven Schritte, dass wir ihn aufsuchen, dass wir dorthin gehen, wo wir ihn begegnen können. Und ich sage euch, und das ist mein Eindruck, wenn wir die Lektion des Gebets nicht lernen, dann gibt es keine weitere Lektion für uns zu lernen. Alle anderen Lektionen im Glauben bauen auf dem Gebet auf. Besonders wenn wir reifen wollen im Glauben, werden wir mehr und mehr abhängig von diesem Gebet und von der Gemeinschaft mit Gott. Die Notwendigkeit für das Gebet ist riesig, unglaublich riesig. Aber wir werden oft abgelenkt und erkennen sie nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr schlimmer und böser Mensch. Ja? Besonders auch, ich bin sehr untreu auch. Und ich, also wirklich, durch Gottes Gnade alleine überlebe ich, sage ich euch. Und ich liebe Ärzte, nicht persönlich nehmen. Aber dieses zum Arzt gehen und irgendwie dann erzählen, wie es mir geht und ich habe diese Schwäche und ich weiß, ist das so ein Mann-Ding, keine Ahnung, ich mache das total ungerne. Ja, es gibt ja Menschen, die gehen extra zum Arzt, damit sie jemanden zum Reden haben. Bei mir ist es nicht so. Und dann verschreibt mir der Arzt irgendetwas, total die schlechte Eigenschaft. Er sagt, ja, Sie haben das und das Problem, Sie haben das, hier ist eine Creme, tragen Sie das auf, dies, das und so weiter. Ich komme nach Hause, schmeiße die Creme in die Ecke und sage, ich war beim Arzt. Und dann beschwere ich mich, Ja, dass es in meinem Leben nicht funktioniert. Ich wende es nicht an. Ich bin furchtbar, was es angeht. Und Jesus sagte, wenn wir kluge Menschen sind, dann werden wir sein Wort hören und tun, umsetzen. Und beim Tun wird dieses Wort lebendig in meinem Leben, erfahrbar in meinem Leben, spürbar in meinem Leben, greifbar in meinem Leben. Wir haben gestern bei Lukas, der ist 18 Jahre alt geworden gestern, waren wir bei ihm, wir waren eingeladen, haben Geburtstag gefeiert. Und er hat mich fasziniert. Lukas, ich muss dich in diesem Punkt loben. Und zwar hat er Geschenke bekommen, ja. Und ich bin auch ein Mensch, was Geschenke angeht. Ich bekomme ein Geschenk, schmeiße es in die Ecke, egal was es ist, ja, und dann erst mit der Zeit entdecke ich. Sei es eine Hose, meine Mutter, die ist so verzweifelt, was bei mir, weil ich bin kein Geschenkemensch. Die kauft mir irgendetwas und dann ein Jahr später denkst du, boah, ich habe neue Hosen im Schrank. Total überrascht, ne? Und dann, ach ja, meine Mutter hat es mir geschenkt vor einem Jahr. Ich bin ganz schlimm. Also ich bin echt ein schlechtes Vorbild. Aber Lukas, er hat seine Geschenke bekommen und dann habe ich gedacht, ey, ich möchte mal sehen, wie der Freund meiner Tochter eigentlich lebt. Ich möchte mal sein Zimmer sehen. Und dann komme ich in sein Zimmer hinein, gehe nach oben und dann sehe ich ihn, wie er schon diese Geschenke ausgepackt hat. Und das war so eine Lampe, die war schon angebracht oben, ja. Und dann irgendwas zum Löten, dann lagen die da auf dem Boden, haben da gelötet und dies, das und so weiter und so fort. Die haben sofort dieses Geschenk ausgepackt und sofort angewandt. Das hat sie mir gesprochen. Wie oft ist das so, wir hören eigentlich diese Geschenke von Gott, dieses Wort der Ermutigung. Und wir lassen sie wie ich, ja, entweder wir benutzen die Medizin nicht, wir wissen, was die Medizin ist, wir benutzen sie nicht, oder wir packen es nicht aus und wenden es sofort an. Und liebe Gemeinde, ich möchte uns bei diesem Punkt ermutigen, nicht nachlässig zu sein, sondern wirklich, lasst uns fest vornehmen, das umzusetzen in unserem Leben, die Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn wir diese Lektion nicht lernen, ja, werden wir nicht vorankommen. Wenn wir diese Lektion nicht lernen, werden wir Stillstand haben in unserem Leben. Wenn wir diese Lektion nicht lernen, werden wir genau sein wie zu dem Zeitpunkt meine Frau und ich. Ich bin in der zweiten Etage, sie ist unten. Ja, und wir wissen, Gott gibt es, er existiert, aber wir haben kein Miteinander. Es gibt nichts, was ich zu berichten habe. Es gibt nichts, was ich erfahren, erlebt habe. Es gibt nichts, wo Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Ich lebe einfach vor mich hin. Und deshalb habe ich hier ein Flugzeug, hat mich so ein bisschen an die Taube auch erinnert, die dann, ich mag einfach dieses Bild. Das Bild ist das, was mich ermutigt. Ich möchte dieses Flugzeug mit dem Heiligen Geist vergleichen. Obwohl wir wiedergeboren sind und obwohl wir den Heiligen Geist in uns haben, so wie es auch in der Apostelgeschichte war, kam der Heilige Geist doch immer wieder und erfüllte die Jünger. Ja, es ist irgendwie so einmal innen drinne, wir haben diese Sohnschaft, ich bin Kind Gottes, aber dann auch die Erfüllung mit Kraft und Macht, damit das Volk Gottes das tun konnte, was sie sonst nicht aus eigener Kraft tun können. Das kann nur der Geist Gottes in ihnen bewirken. Und ich habe dieses Bild vom Flugzeug immer wieder in meinem Kopf. Das Flugzeug fliegt, es ist unterwegs und er sucht eine Landebahn. Er sucht eine Landebahn. Er ist auf der Suche nach dieser Landebahn. Gott ist auf der Suche nach deinem Herzen als Landebahn. Aber Gott kann dort nur landen. Ja? Das nächste Bild bitte. Wenn es eine Landebahn gibt und dieses Gebet ist diese Landebahn, ein suchendes Herz ist diese Landebahn. Wenn Menschen Gott suchen, dann möchte Gott gerne in dem Herzen von diesen Menschen landen. Wenn Menschen Gott nicht suchen, dann möchte Gott dort auch nicht landen. Oder er wird dort nicht landen. Er möchte landen, aber er wird dort nicht landen. Die Lichter müssen angehen, das Flugzeug muss diese Lichter sehen. Und wenn wir beten, gehen diese Lichter an. Und dann kann im Dunkeln das Flugzeug die Landebahn erkennen. Deshalb, das Gebet ist einfach super relevant und super wichtig für unser Leben. Haben wir diese Landebahn, benutzen wir oder machen wir die Lichter an in unserem Herzen als Landebahn. In Johannes 6 heißt es hier, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus hat eine Predigt gehalten. Er sprach zu dem Volk. Das Volk hat kurz davor etwas erlebt. Sie wurden gesättigt, sie haben gegessen. Jesus hat das Brot vermehrt, er hat die Fische vermehrt. Auf übernatürliche Art und Weise haben die Menschen gegessen. Sie waren aus dem Häuschen. Jesus ging dann weiter, ja, und die ganze Volksmenge folgte ihm in die Wüste. Ja, einen dürren Ort, wo es nichts gibt außer Jesus. Und sie wollten wieder Brot zu essen bekommen. Sie wollten wieder Fische essen. Sie wollten wieder dieses Wunder sehen, dass Gott uns versorgt. Und dann sagte Jesus ihnen ein sehr unverständliches Wort. Er sagte, wenn ihr nicht mein Blut trinkt, mein Fleisch esst, so könnt ihr keinen Anteil haben mit mir. Und die Jünger so, und die Menschen, die dann da waren, die ganze Volksmenge sagten so, sollen wir jetzt seinen Körper essen? Ja, also was ist denn das hier, Kannibalismus? Das geht gar nicht. Und in dem Moment wandten sich viele von seinen Jüngern, also das Volk wandte sich ab und auch viele von seinen Jüngern, heißt es hier, sie gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr auch weggehen? Er hinterfragte sie auch, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Diesen Hunger nach der Gegenwart Gottes. Diesen Hunger, Jesus, wir haben erkannt, dass wir einen Hunger in uns drinnen tragen, den niemand stillen kann außer dir. Du bist der Einzige, der diesen Hunger stillen kann. Und meine Frage heute an euch, wer sind wir eigentlich? Zu wem gehören wir? Wenn wir uns die Volksmenge anschauen, wann ist die Volksmenge weggegangen? Die Volksmenge ist weggegangen, nachdem ihre persönlichen Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Das heißt, das Volk geht umher und die ganze Zeit schreit nur, Herr, bediene mich, hilf mir in meinem Leben, versorge mich und gib mir das, was ich brauche jeden Tag und das, was ich will, auch noch dazu. Das Volk. Und sobald Gott plötzlich irgendwie quer kommt und irgendwie anders tickt und irgendwie nicht so richtig funktioniert, geht die Volksmenge weg. Was ist das für ein Gott? Der stillt nicht meine äußerlichen Bedürfnisse. Was ist der Unterschied zwischen der Volksmenge und den Jüngern Jesu? Die Jünger Jesu ticken noch ein Stückchen anders. Die Jünger Jesu haben auch Bedürfnisse. Wir fangen alle als Volksmenge an. Aber Gott möchte, dass wir Jünger werden, dass wir Nachahmer Jesu Christi werden, dass wir das tun, ja, was unsere Chefs tun, wenn wir Azubi sind. Wir wollen zu dem werden, zu dem, was uns unsere Auszubildende ausbildet. Wir wollen Nachahmer Jesu Christi sein. Und Jesus, ja, kümmerte sich nicht nur um seine eigenen Bedürfnisse, sondern Jesus kümmerte sich um die Bedürfnisse Gottes. Und das ist das, was ein Jünger ausmacht im Vergleich zur Volksmenge. Die Jünger sehen hinter die Kulissen. Die Jünger haben eine gewisse Opferbereitschaft. Sie verlieren etwas, sie gehen mit. Die sagt, ich bin bereit, mit dir diese extra Meile zu gehen. Ich bin bereit, das zu tun, was du tust. Ich bin bereit, von dir zu lernen. Ich möchte so werden wie du. Während die Volksmenge das nicht sagt. Die Volksmenge sagt, bitte hier, still meine Bedürfnisse, aber ich will nicht verändert werden. Ich will genauso bleiben, wie ich bin. Du musst dich mir anpassen. Und das ist okay am Anfang. Das ist okay, wenn wir unsere Bedürfnisse zu Gott bringen. Aber nicht nur. Ein Jünger geht weiter. Ein Jünger mit der Zeit, ja, genauso wie auch wie Kinder. Kinder sagen nur, Mama, gib Schokolade, dies, das, Ananas. Ja? Aber mit der Zeit, das erfüllt mich so mit Freude und Dankbarkeit, wenn ich plötzlich merke, dass meine Kinder, dass sie plötzlich Dinge verstehen, dass sie mich verstehen können. Das heißt, es erzeugt eine tiefe Befriedigung in mir. Tiefe Dankbarkeit. Besonders wenn sie zu der gleichen Erkenntnis, die auch die Schrift hat, kommen. Das ist eine Freude. Und natürlich eines Tages hoffe ich, dass meine Kinder mich gut verstehen werden, wenn sie selbst Kinder haben, wenn sie selbst verheiratet sind und so weiter und so fort. Wenn sie selbst Gott dienen, ja, dass sie dann noch mehr mich erkennen und mich verstehen. Und dass sie nicht nur auf dem Kinderniveau-Level bleiben und nur fragen, bitte gib dies, das und so weiter. Ein Jünger ist bereit, seine Bedürfnisse auch ein Stückchen zur Seite zu legen und zu sagen, Herr, ich möchte deine Bedürfnisse als meine Bedürfnisse annehmen. Wenn ein Azubi in die Ausbildung geht, was macht der Azubi? Der Azubi legt seine Bedürfnisse zur Seite für 8 Stunden am Tag und kümmert sich nur noch um die Bedürfnisse von dem Chef oder dem, der ihn ausbildet. 8 Stunden am Tag. Und lernt. Das heißt, ein Jünger Jesu ist bereit, etwas zu verlieren für seinen Meister, für seinen Herrn. Er lässt los. Er ist bereit, sich von dem Alltag und von der Welt loszureißen. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, also liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Dies ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und ich habe gemerkt auch, dass mein Gebetsleben radikal gelähmt wird, wenn ich anfange, mich mit der Welt zu beschäftigen. Wenn ich anfange, die Welt zu lieben, wenn ich anfange, die Welt zu feiern. Das heißt, wir sollen ja die Menschen lieben, aber nicht die Konzepte dieser Welt. Die sollen wir nicht lieben. Die nehmen uns gefangen. Sie machen uns unfähig, Jünger Jesu zu sein. Ich meine, eine Frage. Also sagen wir mal, eine junge Generation jetzt hier. Ich entscheide mich zu zocken. Ich zocke ganz 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden am Tag. Netflix, ich bin dann vor den Medien am See. Wenn ich dann aufstehe, dann bete ich, Vater im Himmel, heute möchte ich gerne Computer spielen. Ich bitte dich vom ganzen Herzen um Kraft, damit ich heute, und Herr, heute möchte ich die ganze Serie durchschauen, die ganze Staffel, ich bitte dich um, habt ihr das schon mal, merkt ihr, ich brauche das Gebet gar nicht, das Bedürfnis geht weg. Das heißt, wenn ich anfange, das ist nur ein Beispiel, ich möchte zocken und Netflix nicht verurteilen, verdammt, hat alles seinen Platz. Ich möchte es nur als Beispiel nehmen. Ja, oder wenn ich zum Beispiel, ich habe es bei mir gemerkt, manchmal habe ich zum Beispiel in Finnland, wo ich Knappheit in Finanzen hatte, habe ich mich entschieden, ein Business auf die Beine zu stellen. Ich wollte eine Werbeagentur auf die Beine stellen und zwar folgendes, in Finnland gab es noch keine Werbung an den Türen, wenn du auf dem Pott sitzt. Ich habe gedacht, oh, das ist doch eine gute Idee. Habe ich eine Website erstellt dafür und so weiter. Und wisst ihr, was das Interessante ist? In dem Moment, wo ich das getan habe, ich habe nicht mehr gebetet. Ich habe mich jeden Tag mit diesem Business, mit dem Geld beschäftigt und mein Gebetsleben lag flach. Ich habe mich gefragt, wenn das doch der Wille Gottes ist, warum schließe ich ihn aus? Und ich habe gemerkt am Ende, nachdem ich fast dieses Business aufgebaut hatte, die Webseite programmiert hatte, die Preise, alles Mögliche. Ich habe sogar einen Anruf bekommen aus Estland, wir würden gerne Werbung bei euch machen für ein Abführmittel und so ein Zeugs, ne? Und dann merkte ich plötzlich, Gott will das nicht. Er will nicht, dass ich das mache. Er will, dass ich ihm weiterhin vertraue und aus dem Glauben heraus lebe. Und da habe ich ein Kreuz draufgesetzt und das Ganze weggeschmissen. Aber diese Zeit über, wo ich gesuchtet habe, wo ich das unbedingt selbst aus eigener Kraft erreichen wollte, mich selbst verwirklichen wollte, jemand zu sein, habe ich nicht gebetet. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Deshalb habe ich gemerkt, wenn wir die Welt lieben, diese Liebe zu der Welt ist nicht vom Vater und unser geistiges Leben liegt am Boden. Und wir haben nicht mehr Gemeinschaft mit ihm, wenn wir selbst aus eigener Kraft was erreichen wollen. Also, der Jünger hat auch Bedürfnisse, der Jünger aber kümmert sich um den Willen Gottes. Und hier ist noch ein weiterer Schritt, der noch wichtig, ich glaube, das ist der wichtigste Schritt überhaupt. Wir bleiben oft kleben damit, dass wir sagen, Herr, tu dies, tu das. Scheinbar ist es der Wille Gottes, bitte errette die Menschen und dann hier fülle die Kirche und gib uns Kraft und Macht und so weiter und so fort. Wisst ihr was? Das ist schon nicht schlecht, dass wir da angekommen sind. Aber es gibt noch eine Stufe höher. Und die Stufe ist die, wir kommen in die Gemeinschaft mit Gott. Nicht damit er etwas für uns tut, sondern wir kommen in die Gemeinschaft mit Gott wegen Gott. Er ist unser allergrößtes Geschenk. Wisst ihr was? Ihr seid mein allergrößtes Geschenk. Nicht indem ihr durch das, was ihr für mich tun könnt oder was ihr in der Kirche leistet, eure Gegenwart alleine, so schön. Die Gegenwart Gottes in meinem Leben, das ist das Schönste, was es gibt. Es gibt nichts Höheres. Wann haben wir so Liebesgemeinschaft gehabt mit Gott das letzte Mal? Wo es nicht um unsere Bedürfnisse ging. Lass uns mal einen Test machen. Lass uns mal einen Monat, eine Woche von mir aus eine Gebetszeit einrichten bei uns im Leben und wir beten gar nicht mehr für uns selbst. Einfach mal so, just for fun. Nur, es geht nur um dich, Herr. Es geht nur um, ich möchte einfach dich feiern, dir dankbar sein, alles, ich möchte einfach nur dich lieben. Einfach sagen, wie sehr ich dich liebe. Wisst ihr, dass meine Frau nicht an meinen Austausch gab, so, was liebst du eigentlich an mir? Ach, nix. Ne? So, nach 18 Jahren liebe ich nichts mehr an dir. Nein, und wir haben beide die gleiche Antwort gegeben, sondern sie sagte zu mir und ich sagte zu ihr auch, weißt du, was ich an dir am allermeisten liebe, ist deine Gegenwart, die Gemeinschaft mit dir. Einfach, dass du da bist, ist das Beste an dir. Nicht dein Aussehen, nicht das, was du tust, nicht dein Kochen, nicht was du schlecht machst, sondern deine Gegenwart, nicht deine Leistung. Und das wünsche ich uns, dass wir auch als Jünger dahin kommen, dass wir einfach sagen, hey, oh, mit dir zu sein, Herr, ich möchte einfach auch 3 Hütten bauen. Das ist so schön hier mit dir, so schön, dass wir uns an Jesus erfreuen. Lasst uns etwas für Jesus verlieren. Lasst uns Dinge loslassen. Ich habe oft gemerkt zum Beispiel, wenn ich dann Dinge aufgegeben habe, Komischerweise, auch in Finnland, als ich dieses Business aufgegeben hatte, ich habe sofort intuitiv angefangen zu beten. Manchmal versuchen wir, das Gebet in unser Leben einzubauen, aber unser Lebensstil ist eigentlich ein Lebensstil, der kein Gebet braucht, der kein Gebet unterstützt. Wir haben kein Bedürfnis zu beten. Und wenn wir unser Lebensstil aber anpassen, unsere Ziele verändern, wir möchten zur Ehre Gottes leben, möchten, dass er sich verherrlichen kann in meinem Leben. Plötzlich werde ich abhängig vom Gebet. Ich brauche das Gebet, ich brauche die Gemeinschaft mit Gott. Sonst funktioniere ich nicht. Und in Jeremia 33, schöner Vers, wirklich sehr schöner Vers, gefällt mir so gut. Hier lädt Gott ein, rufe mich an. So will ich dir antworten. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht weißt. Er sagt, komm ins Gebet, komm in die Gemeinschaft. Er lädt ein und ich will dir unfassbare Dinge, er möchte uns beschenken. Er möchte uns segnen. Und er wird uns noch tausendfach mehr segnen, wenn wir sagen, weißt du was, Gott, es geht gar nicht um mich, ich will eigentlich nur dich haben. Sag Gott, auf keinen Fall, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wenn du mich so sehr liebst, werde ich dir alles schenken. Diese Ermutigung haben wir in der Schrift. Wer etwas verliert um meines Namens Willens, Jünger ist, wer Vater, Mutter, Frau, Kinder, Häuser und Äcker zurücklässt sogar, der wird es hundertfach empfangen. Jetzt schon auf dieser Erde, aber auch in Ewigkeit. Gott lässt nichts auf sich sitzen, nichts. Er lädt uns ein, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. In Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 6 heißt es, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Kämmerlein ist altes Deutsch, Zimmer heißt das. In einen verborgenen Ort. Da heißt es, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Unser Gott sieht im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir suchen Gott oft an, wo? In der Einsamkeit, in der Stille, im verborgenen Ort, dort, wo keiner sieht, dort möchte Gott uns begegnen. Und er lädt jeden Jünger ein. Wenn du Jünger Jesu bist, dann wollen wir Jesus nachahmen. Jesus hat immer wieder auch Orte aufgesucht. Aber heute ist es gar nicht so einfach, diese Orte zu finden. Die Ablenkung. Perfekt. Das haben Josef und ich einstudiert. Hier, das sind unsere Dinge, die uns ablenken. Manchmal müssen wir diese Dinge zu Hause lassen. Manchmal müssen wir uns losreißen. So wie es Jesus, unser Meister und wir als Jünger auch getan hat. Das ist die Macht des Kämmerleins. Hat eine große Macht. Dort, wo keiner sieht, dort, wo es schwierig ist, genauso wie ich vom Stockwerk runtergehen muss, um mit meiner Frau Gemeinschaft zu haben, genauso auch, ich muss in diesen Ort gehen, wo Gott mir begegnen kann. Das verändert meine Laufbahn, das verändert mein Schicksal, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich möchte, dass wir kurz einmal weiter, ich möchte euch was zeigen mit Daniel 6. Hier heißt es, wir haben ja lesen ja auch Daniel gerade, ich dachte, ich nehme auch noch Bezug dazu. Hier heißt es, wir kommen von einer gemeinsamen Beratung, da haben sich diese ganzen Leute getroffen. Beratung aller Obersten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, also dem König Nebukadnezar, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Seht ihr das? Wie der Feind arbeitet, wie der Feind unser Verborgenes, Intimes dort reinkommen will und unsere Gemeinschaft mit Gott stören will, wer irgendeine Bitte an irgendeinen Gott richtet, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Wie würdet ihr handeln in so einem Moment? Hier wird die Wichtigkeit des Gebets so geprüft. Ja? Wie reagierte Daniel hier? Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Das heißt, auch wenn sein Leben in Gefahr ist, hier vom Daniel, er geht in sein Kämmerlein, er geht in sein Zimmer, in das Verborgene. Und egal was passiert, ich werde dieses Gebet nicht aufgeben. Dreimal am Tag. Der Petrus zum Beispiel, er ging auch. Da heißt es Apostelgeschichte 10, Vers 9, am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in der Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Die Jünger damals haben sich dreimal am Tag Zeit genommen. Um 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, das waren so ungefähr die Zeiten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie haben alles unterbrochen, dreimal am Tag und gesagt, diese Zeit gebe ich Gott. Diese Zeit gehört nur Gott allein. Und dort will ich Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Und hier sogar im Vers 10, und als er hungrig wurde, ja, das war zur Mittagsstunde, da wurde er hungrig, sagte, nee, bevor ich esse, habe ich diese Gemeinschaft mit Gott. Daniel dagegen sogar, obwohl er in Lebensgefahr, entschied sich, ich werde dorthin gehen und ich werde mich niederknien, dreimal am Tag, und besonders nachdem er diese Info gehört hat, umso mehr entschied er sich, ich werde die Gemeinschaft mit Gott suchen. Ich möchte uns ermutigen damit, solche Entscheidungen zu treffen. Denn wenn wir diese Lektion nicht lernen, wird es keine weitere Lektion geben, in der wir voranschreiten können. Meiner Meinung nach. Ja? Aber an einem gewissen Punkt werden wir nicht mehr wachsen, wenn wir diese Lektion nicht lernen. Also, den Ort, das Verborgene zu suchen. Matthäus 6 nochmal, da heißt es in Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich persönlich glaube, dass der allergrößte Schritt ist im Gebet, ist die Entscheidung. Das Anfangen ist das Allerherausforderndste. Das sich losreißen, dieses Zimmer zu suchen, das Kämmerlein zu suchen, das sind die größten Schwierigkeiten. Dann kommt der nächste Schritt, wo wir dann dort alleine sitzen in diesem Zimmerchen und dann denken so, ja, was sage ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Und wisst ihr was? Hier sagt Jesus, wir sollen nicht sein wie die Heiden, zu anfangen zu plappern. Und ich möchte sagen, ich fange oft mit dem Plappern an, ehrlich gesagt. Ich fange oft mit dem Unglauben an. Ich fange oft damit an, dass ich überhaupt gar keinen Durchblick habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gar nicht. Das ist so ähnlich wie mit dem Suchen. Wenn ich die Schüssel verloren habe, boah, dann ich weiß nicht, wie ich fange einfach an zu suchen. Und diese Herzenshaltung zu suchen, bis wir gefunden haben, die ist wirklich wichtig für das Gebet, für die Gemeinschaft mit Gott. Die Heiden, die plappern. Und das ist ganz interessant, was hier drin steht eigentlich. Wisst ihr, was hier steht? Hier steht eigentlich, die Heiden glauben, dass wenn sie ganz viel leisten, dass Gott tun wird und machen wird. Die Heiden glauben, die glauben an Werkgerechtigkeit. Wenn ich ganz viel plappere, ja Herr und dann, oh Herr und dann danke und dann bitte, tu das und dies, das. Und wenn ich das zehnmal wiederhole, dann wird das mehr ankommen. Und Gott sieht, wie ich mich abmühe und leiste und daraufhin wird Gott antworten. Und das tue ich auch ganz oft. Wenn ich lange mit Gott keine Gemeinschaft habe, bin ich so verloren und dann denke ich so, irgendwie, ich versuche die richtigen Worte zu finden und dann das Richtige zu sagen und plötzlich merke ich und dann spricht Gott zu mir und sagt, Michael, glaubst du überhaupt, dass ich dich liebe und dass du durch Gnade alleine errettet wirst und dass du nichts leisten musst. Einfach nur an Jesus glauben und ihm vertrauen und dadurch werde ich dich segnen. Und ich merke plötzlich, ich glaube gar nicht, ich bin am Plappern, ich bin am Leisten, ich versuche mich wieder sozusagen aus dem Schlamm selbst herauszuziehen, ich möchte mir wieder das verdienen, Pluspunkte sammeln, damit Gott mir antwortet. Ich bin ein so schrecklich ungläubiger Mensch. Deshalb die Frage, in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben. Das heißt, wenn ich im Gebet zu ihm komme, ich muss mir Fragen stellen, bewusst Fragen stellen, glaube ich überhaupt? Nummer eins, dass Gott da ist, dass er jetzt hier ist, dass er da ist, dass er mit mir reden will. Ich fühle mich immer so unwürdig, für mich ist Gott immer so weit weg, ja, gefühlt. Und diese Fragen helfen mir. Glaube ich überhaupt, dass Gott da ist? Glaube ich überhaupt, dass er mich liebt? Glaube ich überhaupt, dass ich aus Gnade errettet bin? Deshalb der Einstieg durch Jesus, der Blick zu Jesus, zum Kreuz, so wichtig, damit ich wirklich mutig beten kann. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er wird ein Belohner. Ich werde unbedingt, Herr, heute ne, diese Frage sich stellen, das wird Gott mir begegnen. Werde ich Gott finden? Ja, ich werde Gott finden. durch den Glauben. Und dann im Psalm 145, also dieses Plappern, was es noch mitbringt. Und das ist die allergrößte Herausforderung, habe ich so oft für mich gemerkt. Ich fange an zu plappern, Herr, segne das, dies, das, Kirche und mein Leben und meine Frau, meine Kinder und so weiter und so fort. Manchmal, wenn ich für meine Kinder bete, kennt ihr das? Ich habe 5 Kinder. Das ist schon anstrengend, für 5 Kinder zu beten. Ja? Und dann manchmal betet man so, Vater, segne meine Kinder. Ein Satz, durch. Aber die Herausforderung ist es, in sich selbst hineinzuhören, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dann wirklich hinaushören, was wünsche ich mir, was sehe ich für meine Kinder? Was sehe ich für sie? Auch für mich selbst. Manchmal bin ich, ja Herr, verändere mich und mach mich frei von dieser Sünde und so weiter und so fort. Was ist wirklich in deinem Herzen? Ich finde das so schwierig, selbst herauszufinden, wie geht es mir eigentlich? Und dann einfach offen und ehrlich zu sagen. Und dann heißt es hier auch, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Alle, die ihn mit Ernst anrufen. Ernst heißt, ein Kollege von mir, der auch online vielleicht heute auch zuschaut, hallo, sagte zu mir so, boah, so wie du betest, ne, so wie so ein Maschinengewehr, ne, so. Ich habe mich gefragt, ist das ein Kompliment gewesen oder etwas, woran ich, ja, es gab Zeiten früher, als ich nicht so schnell mit meinen Worten war, nicht so gewohnt war mit Gott, dann habe ich nach Worten gesucht. Und ich habe gemerkt, dass wenn du einen ernsten Satz volles, mit vollem, wirklich vollem Bewusstsein sprichst, ist mehr wert als 1000 Sätze, in denen du versuchst, Gott zu bewegen, das zu tun, was du willst. Ja, zum Beispiel habe ich früher mal, als ich für gewissen Sünden auch frei wollte, ja, ich habe einfach so oberflächlich gebetet, ich dachte, Herr will, dass ich frei werde von dieser Sünde. Herr, vergib mir, dass ich das gemacht habe und mach mich frei von dieser Sünde. Das habe ich dann regelmäßig gebetet. Total fruchtloses, nutzloses Gebet. Nutzlos. Wisst ihr warum? Weil Gott wollte wissen, was in meinem Herzen vorgeht. Und dann, als ich das gecheckt habe, wo ich dann gemerkt habe, und habe ich gemerkt, das war sehr schwer, es auszusprechen. Zu sagen, ja, Herr, mach mich frei von der Sünde, ist einfach gewesen. Aber dann zu checken und zu verstehen, boah, ich liebe etwas, was Gott nicht liebt. Und dann zu Gott sagen, Vater im Himmel, ich liebe diese Sünde, ich liebe diese Begierden. Und jetzt, wo ich das so ausspreche, ekelt es mich eigentlich. Und plötzlich merkst du, Gottes Gegenwart ist da. Und er sagt, mein Sohn, genau das wollte ich von dir hören. Nicht dieses Oberflächliche, mach mich frei, sondern was ist wirklich in deinem Herzen? Wisst ihr das Wort Metanoia, Umkehr übrigens? Umkehr heißt, dass wir im Denken umkehren. Wenn ich bete, Vater, mach mich frei von dieser Sünde, ist es keine Umkehr. Sondern wenn diese Liebe aus meinem Herzen, wenn sie verändert wird zum Hass gegen diese Sünde, dann ist es Metanoia, dann ist das wahre Buße, wahre Veränderung. Und so beten wir oft, wirklich einfach plappern und reden und dies und das und so weiter und so fort, ohne wirklich Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich möchte uns ermutigen, heute mit diesem, da gibt es so viel noch zum Gebet zu sagen, aber mit diesen Dingen, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir uns losreißen, dass wir uns in diesem Prozess, schwierigen Prozess des Suchens und des Findens einlassen, dass wir die Stille ertragen, dass wir dieses Verlorensein ertragen. Ganz wichtig, also wenn du wissen bist, wo du im Gebet, im Glauben stehst, geh beten. Du wirst ganz schnell merken, oh mein Goodness, ich bin ja so weit weg. Heute hier, Jesus, yay, so weißt du so, Halleluja und so ein Zeugs. Dann geh mal ins Gebet, denk so, boah, das ist gar nicht Halleluja. Du wirst sofort merken, wo du stehst, wenn du anfängst zu beten, wenn ich anfange zu beten. Deshalb, liebe Gemeinde, ich möchte uns an diesem Punkt ermutigen. Wir werden nicht voranschreiten. Wir werden nicht wachsen. Wir werden keine, sicherlich Gott wird uns nachhelfen. Durch Schwierigkeiten, durch Nöte, wie er es immer so gut tut. Aber das müssen wir irgendwie im Leben entwickeln. Eine Liebe dafür finden. Liebe für Gemeinschaft. Liebe für Gemeinschaft mit Gott. Und auch manchmal nur Interesse an Gott haben. Gott, du bist so schön, du bist so toll und deine Gegenwart ist einfach, so wie David gesagt hat, ey, wie viele Tage in deinem Tempel sind besser, ich kann mich nicht erinnern, sind besser als 1000 woanders. In deiner Gegenwart. Sogar David hat sogar gebetet, Herr, ich möchte ein Bondslave werden, also ein Sklave werden, der sich freiwillig dir zum Sklaven macht, weil ich in deiner Gegenwart so gerne sein möchte, weil ich die Gemeinschaft mit dir so sehr liebe. Man, ich wünsche uns so sehr, dass dieses Feuer, diese Liebe und diese Begeisterung in unsere Herzen einzieht, in mein Herz, und dass wir uns nicht ablenken lassen von diesem Mist hier, ja, der uns geistig nicht voranbringt. Du kannst Predigten schauen, du kannst Lobpreis machen und alles Mögliche. Gut, Lobpreis ist eine Geschichte, aber halt, wenn du wirklich dein Herz zu Gott bringst, ernstlich, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, alle, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Was sie begehren, tut er dann auch noch. Und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Das möchte ich uns mitgeben. Nehmt dieses Bild mit vom Flugzeug. Euer Herz ist die Landebahn. Und macht die Lichter an. Lasst uns, nicht nur ihr, sondern ich auch, ich möchte nicht von oben predigen, ich versage so oft im Gebet, aber das ist so notwendig. Und es ist so schön. Dort werden wir verändert, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Amen. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, genauso wie bei Daniel, das Gebet umkämpft war, so ist es bei uns auch im Alltagsleben. Bei uns gibt es keine Lebensgefahr. Und trotzdem, oder vielleicht deshalb, ist es so schwer. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns ein neues Herz gibst, einen neuen Geist gibst, deinen Geist gibst. Dass wir in deine Gemeinschaft kommen, Herr, dass wir wachsen, dass wir lernen, dich zu lieben, deine Gegenwart zu schätzen, dich zu schätzen, dich zu lieben, Gott. Du bist unser allergrößtes Geschenk. Und das hast du uns durch Jesus am Kreuz so klar und deutlich gezeigt. Deine Liebe ist unbegreiflich groß, selbst aufopfernd, bereit, den Tod auf sich zu nehmen, für uns Menschen. Danke, Herr. Ich bitte dich, dass du uns das Wollen gibst, Herr, aber auch das Erfüllen gibst. Herr, dass es nicht nur unsere menschliche Anstrengung ist bei der ganzen Geschichte, sondern dass du uns da wirklich hineinführst. Und wir diese Zeiten hochschätzen, hochachten, diese Gebetszeiten, diese Gemeinschaft mit dir, in unserem Alltagsleben. Schenke uns bitte deine volle Unterstützung bei dieser Geschichte. Im Namen Jesu. Amen.